Settembrini, Leben und Meinungen. Wenn du in klaren Nächten mit einem mächtigen Fernrohr ans Firmament schaust, wo der Himmelsjäger Orion allmählich hinter den dunklen Gipfeln heraufsteigt und seine Sterne mit Namen wie aus tausend und einer Nacht funkeln, wie Kristalle, siehst du in dieser Konstellation ein gewaltiges Pferd, einen Wirbel aus stellarem Nebel und Staub auf rötlichem Grund, und in diesem einen geschweiften Stern, der durch die grenzenlose Leere gleitet. Wenn es dich nun Wunder nimmt, was es mit diesem Stern auf sich hat, dann versenk dich in die Nacht und lies dieses närrische Buch. An einem schwülen, fliegenreichen Tag des Sommers 1509 ritt Erasmus von Rotterdam, von Italien kommend, über den Splügen mit Apostoli, seinem Schüler, und mit Berlekin, dem Stummelohr, den er in Kläfen als Führer über den Pass in Dienst genommen hatte. Der gelehrte Mann war in Bologna gewesen, hatte dort Papst Julius II. Gesehen, wie er in voller Rüstung an der Spitze seiner Truppen im Triumph in die Stadt einmarschiert war, war etwas erstaunt über die Aktivitäten des Stellvertreters Christi nach Venedig zum berühmten Verleger Aldus Manutius weitergereist, hatte dort inmitten des hektischen Druckereibetriebes gearbeitet, gelesen, geschrieben, redigiert, korrigiert. War weitergereist, Padua, Ferrara, Siena, hatte Rom besucht und Neapel und befand sich jetzt auf dem Rückweg nach England. Der Weg war miserabel, das Rösslein ging seinen Trott. Der berühmte Mann hatte für die Landschaft weder Sinn noch Zeit, wollte so rasch wie möglich aus dieser Bergeinöde herauskommen. Wenig unterhalb der Passhöhe wird Berlekin, der historisch nicht dokumentiert ist, entlassen. Bergab helfen bekanntlich alle Heiligen, kehrt über den Pass zurück und entschwindet unserem Blick. Wir werden ihn 20 Generationen später in einer anderen Gegend für kurze Momente wieder antreffen, als Jäger. Seine Abenteuer soll er auf 5 Oktavblättern festgehalten haben, vorn und hinten eng beschrieben, augenmörderisch klein, wie sich einer ausgedrückt hat, der dieses Dokument in Händen gehabt hat. Titel: Das Leben des berühmten Jägers und Bergbegleiters, des zweimal geborenen Alpenführers Berlekin. All dies konnte der große Humanist nicht wissen, und er verspürte auch nicht die leiseste Lust, im Sattel stundenlang diesem Possenreißer zuzuhören oder die Felsen zu bewundern. Erasmus reiste nicht so kurzweil, er fand die Gegend zum Kotzen. Steine, Steine, nichts als Steine, und überdies machten ihm seit einiger Zeit Nierensteine zu schaffen. Um all die Steine zu vertreiben, legte er sich im Kopf ein Buch zurecht, welches er seinem Freund Thomas Morus widmen und dem er den Titel »Lob der Torheit« geben würde. Schließlich erreichte er auf seinem Gaul Rheinwald und Schams, ließ erleichtert die Via Mala hinter sich. Im schönen Dom Leschk mit seinen Burgen und Schlössern muß er einem imperialen Jagdtross begegnet sein und widmet diesen Narren, denen die Jagd alles bedeutet, einige Zeilen. Erasmus schreibt lateinisch. Noch ist Latein die Sprache des Geistes, aber bereits 1534 wird diese Schrift in die heutige Sprache des Geistes übersetzt. Dahin, zu den Narren, gehören auch die, denen das Höchste die Jagd ist, und die behaupten, es tue ihnen unglaublich wohl, wenn jenes abscheuliche Tuten der Hörner und das Geheul der Meute losgeht. Ich glaube, wenn sie den Kot ihrer Hunde riechen, duftet es in ihren Nasen nach Zimt. Und welcher Genuss, das Wild auszuweiden! Ochsen und Hämmel darf die Plebs ausnehmen, aber Wild zerlegen nur der Edelmann. Mit entblößtem Haupt, gebeugtem Knie in der Hand, das diesem Dienste geweihte Messer, um Gottes Willen kein anderes, beginnt er mit bestimmten Gästen bestimmte Teile in bestimmter Folge feierlich zu zerlegen. Wem erst noch vergönnt war, das Wildbrett verspeisen zu helfen, bildet sich gar ein, er habe an Adel beträchtlich zugenommen. Weshalb hat das Schicksal den Erasmus nicht ein paar Jahre später durchs Domleschg geführt? Er hätte ein gänzlich anderes Bild von der Jagd gewonnen, denn 1526 wird sie in diesem Landstrich wieder ein Volksrecht. Für die Bündner Männer jedenfalls beginnt jetzt wieder die Zeit der Freiheit. Die Veränderungen sind radikal. Schluss mit den verhassten Revieren, Schluss mit den Fisimatenten. Fertig, Halali. Erasmus hätte eine andere Geschichte verfasst, wenn er die neuen Jäger gesehen hätte. Und fast 500 Jahre später ist es an der Zeit, sie niederzuschreiben. Dies ist die Geschichte meiner Zwillingsonkel, John Battista und John Evangelist Silvester, Settembrini genannt, wenn sie nicht beide beisammen waren. Gemsjäger, Bewunderer des Himmels, Literaten. Literaten, ohne selber Literatur zu machen. Literaten in dem Sinne, dass sie Homer und Herodot, Plinius und Plutarch und all die anderen glänzenden Autoren unserer Kultur lasen und mit ihnen lebten. Sie waren Bergler, nicht zuletzt darum, weil sie schonungslos jenen fürchterlichen, per Kilo gehandelten Montablau rauchten und einen noch fataleren Montagner tranken. Montagner trinken und Montaigne lesen, das war die Devise dieser beiden Meister im Pissen gegen den Wind. Auf der Jagd arbeitet man immer gegen den Wind. Gemsen und Bücher waren ihr Leben. Manch einer mag ebenso viele Gemsen, ebenso viele Stunden zu Tal gebuckelt haben wie Settembrini. Aber keiner hat so viele dicke Wälzer über Grund und Grat geschleppt wie Settembrini. Die Literatur war sein Seelenelixier. Settembrini hätte verunglücken müssen. Der Mythos will ja, dass der Mann der Berge in den Felsen zugrunde gehe. Settembrini hat es vorgezogen, sich einzuspinnen und ist ein Schmetterling geworden, so wie Kafka will, dass der Jäger sich verwandle und schließlich gaukelnd in die Lüfte entschwinde. Ich wollte einen Guru töten. Darum habe ich mich zur Jagdprüfung angemeldet. Mein Lieblingsengel war zu jener Zeit der Würgeengel Azrael. Er hat mich durch die Vorbereitungskurse und Prüfungen begleitet. Die Jagd ist ein Geschäft voller Sentimentalitäten und Reliquien, und davon wollte ich mich lösen, zur Schule gehen bei einem Meister der Kaltblütigkeit, beim Engel Azrael. Ich komme zwar aus einer Familie von Jägern und Wilderern, die sich nie einen Deut um Geweihe, Gehörne, Krucken, Jahrringe, Enden, Rosen und Kronen gekümmert haben. Es waren Jäger, die töteten, um zu essen, Jäger, die wild verzehrten. Alle Jäger stammen ursprünglich aus solchen Familien. Früher gab es hier nur Bauern und eine Handvoll Handwerker, die alle auch ein wenig Landwirtschaft betrieben und leidenschaftlich dem Wild nachstellten. In unserer Sippe bedeuten Gehörne und Geweihe bis heute nichts und landen bestenfalls in Mainsäß über der Stube unterm Dachgebälk. Ich bin der Einzige, der Hörner auf Brettchen schraubt und an die Wand hängt. Das mit den Hörnern sei importiert, pflegte mein Onkel John Battista zu sagen. Das Importierte habe nicht nur die Jagd verdorben, sondern auch den Bündner Schlag. Ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen, sagte er, der Bündner Schlag war vor der Vermischung mit den Fremden ein robuster Männertyp, ein wenig wie die Rütli-Eidgenossen. Breiter Nacken, kurze Beine, dazwischen ein stämmiger Rumpf. Je behaarter, desto besser. Typische Fleischesser und wasserscheu. Die Stirn niedrig, insistent, der Blick stechend, prüfend, ausweichend. Die Ohren schief, die Zähne lückig. Aber das ist viele Jahre her, sagte er mit dem Ernst eines Beichtigers. Mein Onkel Battista meinte die Zeit, als es noch Leute gab, die ihr Lebtag nie gebadet hatten und doch auch sauber waren. Man sah seinen Brauen an, wie er sich einen dieser Alten aus vergangenen Tagen in einem modernen Spital vorstellte und wie eine Schwester es anstellen würde, ihn in eine Badewanne zu bugsieren. Eine Krankenschwester, die einem solchen Unglücklichen, der noch nie Wasser gesehen hatte, wie ein weißer Würgeengel vorkommen müsste. Die Prüfung, oder wie der Kandidat den Experten schockiert und den Jagdinspektor beeindruckt hat, indem er die Geschichte von Gramm, das durch einen leisen Fingerdruck zu 1000 Kubikzentimetern wird, weiterspann. Der Experte fragte Deutsch, der Kandidat antwortete in seiner Sprache. Der Experte saß wie auf Kohlen, der Inspektor stand Kopf. Experte: Was ist der Drall? Kandidat: Il turno e la rotazione di un proiettile intorno agli eigeni scel. Ist die Rotation eines Projektils um die eigene Achse. Was bewirkt der Drall? Il turno stabilisce il proiettile in sia via de plitard. Stabilisiert das Projektil auf seiner späteren Bahn durch die Rotation der Kugel um sich selbst. Was ist die günstigste Einschießentfernung GEE? La distanza, bei welcher das Projektil einer Waffe die Visierlinie zum zweiten Mal schneidet, ohne von dieser irgendwo mehr als 4 Zentimeter abzuweichen. Was bezeichnet man als Freiflug eines Geschosses? Den Weg von 5 bis 10 Millimeter vom Verlassen der Hülse bis zum Eindringen in den gezogenen Lauf, oder genauer, den Weg, den das Projektil ohne Rotation zurücklegt, weil es die Hülse verlassen hat, ohne schon von den Zügen des Laufs erfasst zu sein. Bei der Explosion setzt sich ein Gramm Nitrocellulose-Pulver in wie viele Kubikzentimeter Gas um? Ein Gramm Nitrocellulose-Pulver verwandelt sich in 1000 Kubikzentimeter Gas. Der Experte schaut mich über seine Brille hinweg an, als ob er noch etwas erwarte. Ich darauf? Das ist die Verwandlung von Gramm in Kubikzentimeter, von Pulver in Gas, von Stille in Knall, mit dem Resultat: Tier, du bist Leben und wirst Kadaver. Und er schaute, und ich fuhr fort. Die radikale Veränderung, die in der Glückseligkeit des Jägers gipfelt, diese manifestiert sich im Juhui, von dem er selber nicht weiß, ob es nun der Orgasmus oder die Impotenz des Mannes ist, der Leben ausgelöscht hat. Mein Experte schaute mich an, als ob ich Hörner hätte, 27 Zentimeter oder länger, schaute dann hinüber zum Gastexperten aus Chur, dem Jagdinspektor höchstpersönlich. Der tat, als ob er romanisch verstehe, verstand aber, wie man aus seinen Reaktionen ersah, nichts. Mein Experte hüstelte, froh, dass der Guru aus Chur staunte, wohl beeindruckt vom Tempo meiner Antworten, die kamen wie aus der Pistole geschossen. Er fuhr fort. Was geschieht mit dem Projektil durch den Gasdruck? Il Projektil wenn schwurzaus das Wundail turn dalles Regades, antwortete ich und setzte Kek aus Mitgefühl für den Inspektor und damit der zum Schluss auch noch ein Erfolgserlebnis habe, die deutsche Übersetzung hinzu. Das Projektil wird gezwungen, dem Drahl der Züge zu folgen. Dass dies die letzte Frage zur Ballistik gewesen war, hatte ich dem Gesicht des Experten angesehen, da ich schon durch mancherlei Prüfungen gegangen war und wusste, wie der Hase lief. Im nächsten Raum saß der nächste Experte in einem frischen grünen Hemd. Unterm Kantonswappen auf den Achseln stand Deutsch Wildhüter. Dieser Mann, die Brille zu äußerst auf der Nasenspitze, machte sich noch Notizen zum vorigen Kandidaten, hieß mich Platz nehmen und fragte, ohne aufzuschauen: Worauf hat der Jäger unmittelbar nach dem Schuss auf Wild zu achten? Auf das Zeichnen des Wildes und wie es sich verhält. Was ist unter Zeichnen zu verstehen? das Verhalten des getroffenen Wildes und wie es auf Schmerz und Schock reagiert. Jetzt wollte der Experte, der noch immer schrieb und kein einziges Mal von seinen Papieren aufgeblickt hatte, doch noch ein paar Beispiele hören, und zwar im Detail und auf Deutsch. Und ich, der ich bei meinen Onkeln in die Schule gegangen war, beginne zu erzählen, ohne die Realitäten des Tötens zu verschweigen und wie es ist, wenn man Eisen in den Leib bekommt. Den traf Odysseus mit dem Speer in die Schläfe, und durch die andere Schläfe drang die eherne Spitze und ihm umhüllte dunkel die Augen. Den traf der Phyleus-Sohn, der Speerberühmte, nahe herangetreten, am Haupt ins Genick mit dem scharfen Speer. Und gerade den Zähnen entlang schnitt unter der Zunge das Erz, und er stürzte in den Staub und fasste das kalte Erz mit den Zähnen. Idomeneus traf den Eunomaos mitten in den Magen, und das Erz schöpfte die Eingeweide heraus, und er fiel in den Staub und fasste die Erde mit verkrampfter Hand. Den stach er unter der Brau in die Bettung des Auges und stieß den Augapfel heraus, und der Speer drang durch das Auge und durch das Genick, und er setzte sich und breitete aus die beiden Arme. Den traf mit dem Speer der fußstarke göttliche Achilleus mitten in den Rücken, und gerade hindurch am Nabel vorbei fuhr der Lanze Spitze, und aufs Knie stürzte er klagend, und eine Wolke umhüllte ihn, eine schwarze, und er zog an sich, zusammengesunken, die Eingeweide mit den Händen. Der Experte hatte aufgehört zu schreiben. Der Kugelschreiber war ihm entglitten, und seine Kinnlade ließ er hängen, als ob er selber Eisen zwischen die Rippen bekommen hätte. Wer hätte gedacht, dass Martin Maratta, nachdem er sein Lebtag in unseren Wäldern herumgekraxelt und nun alt und hinfällig war, eines Tages noch den Hirsch seines Lebens schießen und sich in seinen späten Jahren Abend für Abend an den Früchten der Jagd würde laben können? Nicht einmal er selbst. Aber als das Tier mit einer 270er-Kugel mitten im Schädel zu Boden ging und der Jäger hinzutrat und realisierte, welch immenses Geweih mit Enden ohne Ende nun ihm gehörte, schoss ihm das Wasser in die Augen. Kaum hatte er sich mit dem Ärmel die Freude abgewischt, begannen die Probleme. Wie sollte er den Riesenstier an die Straße hinunterschleppen, ohne das Fell und Trophäe allzu großen Schaden nehmen? Um den Schädel auszukochen, hätte er einen riesigen Kessel gebraucht. Da meinte aber der Sepp Florin, dass er den Kopf doch wohl werde ausstopfen lassen, alles andere wäre eine Sünde. Als der Kopf im November fertig war, wirkte die prächtige Mähne noch viel mächtiger. Der Stier äugte scharf wie ein Landjäger, und um nichts in der Welt war das riesige Geweih durch die Haustür zu bugsieren. Da konnten die Männer das Ding und sich selber drehen und wenden, wie sie wollten. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was für einen Hirsch der Martin geschossen hatte. Schließlich musste er sich entscheiden, die Wand herauszusägen, um die Trophäe ins Haus zu bekommen. Jetzt schaut dieser Hirsch ernst aus der Stubenwand, mit Zimmermannsnägeln ans Täfer geschlagen, rechts und links zwischen den Geweihenden schauen die Heiligen aus ihren Helgen, und der geschnitzte Rahmen um den mächtigen Hals reicht hinunter bis zur Sofalehne, so daß Martin sich kerzengerade hinsetzen muß rechts vom Hals und seine Frau kerzengerade links vom Hals, wenn sie ordentlich fern sehen wollen. »Was ist Töten?« hatte ich Berlekin gefragt. »Töten ist die abgründigste Lust. An zweiter und dritter Stelle folgen das Vergewaltigen und das Plündern. Herrschen ist die Grundlage von allen drei. Frei sein heißt, alle vier zu überwinden.« »Jaja, Mazza«, bevio domandau Berlekin, »Mazza è il pli profond divertiment, viola il secondo profond divertiment, sblundria è il terz profond divertiment, domina è il fundament de tutz treis, esser libers, esser venture tutz quat.«